Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Lichtrausch, dem geilsten Kollabo-Podcast der Welt und des Universums. Und wie ihr an dem Namen vielleicht schon gehört habt, sind wir heute zu dritt.
Der fucking Welt und des Universums, ja geil. Gar nicht hochgestapelt, Daniel, bescheiden auf dem Boden geblieben, wie man dich kennt. Aber du hast es angekündigt.
Normalerweise, weißt du aber, Fabian, normalerweise schickst du mir immer so die Superlative zu. Und da habe ich gedacht, dann ja. Muss ich das mal irgendwie gebührend zurückgeben.
Nein, ich muss das ganz kurz auch für die Leute zu Hause. Ich muss die an diesem Erlebnis teilhaben lassen. Der Daniel hatte heute einen geilen Moment. Der ist von der Frau an der Wursttheke erkannt worden. Die hat sich als Hörerin des Podcasts geoutet. Und einmal sind wir beim Frühstücken zusammen erkannt worden. Es ist ein geiles Gefühl. Und deswegen läuft er jetzt so auf Wolken. Und deswegen ist er jetzt auch ein bisschen übertreibender unterwegs als sonst, aber er hat recht, er hat es angekündigt, wir haben heute weder Kosten noch Mühen gescheut, wir haben ihn eingeladen, wir haben ihn hier vor Ort, den vielfach kopierten, niemals erreichten Mike Mattis. Mike, geiler Typ, hallo.
Freunde, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag, schön, dass
Moin.
Ich da
ja,
sein
ja, an
darf.
Dieser
Vielen
Stelle
Dank.
Gehen natürlich auch ganz herzliche Grüße an unsere Zuhörerin raus. Wir haben ja vorhin kurz geschnackt im Supermarkt unseres Vertrauens und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast, und habe Fabian gleich berichtet, da ja jetzt das kleine Intro von ihm.
Auch schöne Grüße von mir und auch von mir. Vielen Dank, dass du uns zuhörst. Und Mike, ja geil, dass du da bist. Da wird sich jetzt speziell ein Mitglied unserer Community sehr freuen, der schrieb irgendwie nach der letzten Folge mit dir mich direkt per PN und meinte, ey, mehr Mike Mattis bitte. Und ich ja, habe ihm gesagt, du wirst bald nochmal zu Gast sein und ich denke, der wird sich jetzt riesig freuen.
Ja, also ich darf an dieser Stelle erstmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir haben im Vorfeld ja viel drüber gesprochen. Machen wir nochmal was zusammen? Wie könnte das Ganze aussehen? Und mir ist der Fall, den ich euch heute präsentieren darf, einfach eine Herzensangelegenheit. Ich habe bei mir im Podcast immer mal wieder drüber gesprochen, jetzt die Tage noch ein Update gemacht. Das ist ein Fall, wir sprechen konkret über den Mord an Cornelia Pfau, Januar 1990. Das ist ein Fall, in dem die Polizei momentan nicht ermittelt. Die Ermittlungen sind nach einem Monat eingestellt worden, weil alle Hinweise und Spuren ausermittelt gewesen sind. Dann schreibt die Polizei ihren Abschlussbericht, gibt die Unterlagen an die entsprechende Staatsanwaltschaft und naja, seit gut 35 Jahren passiert da in diesem Fall tatsächlich nichts. Null, nix, nada, niente. Natascha Pfau, das ist die Tochter von Cornelia Pfau, die hat sich vor einem guten Jahr auf den Weg gemacht und versucht herauszufinden, wer der Mörder ihrer Mutter ist. Dementsprechend heißt der YouTube-Kanal logischerweise auch, wer ist der Mörder meiner Mutter? Und sie versucht halt letzten Endes einfach die
absolut
Ermittlungen wieder anzuschieben. Ja, und dabei möchte ich sie einfach unterstützen. Und das, was da momentan passiert, das ist eine Geschichte. Da muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht die Fassung verliere. Das muss ich ganz klar so sagen. Also da rede ich mich teilweise echt in Rage. Und von daher ist es mir wirklich eine absolute Herzensangelegenheit. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich
ja,
diesen
sehr
Fall
gerne.
Euch
ich
hier
bin
auch
sehr,
noch
sehr
mal
gespannt.
Präsentieren
Ich habe deine Folge dazu gehört, hatte ich dir eben im Vorfeld schon gesagt, aber ich war kognitiv nicht 100% bei der Sache. Das heißt, ich werde jetzt hier viele neue Informationen bekommen. Das grobe Gerüst kriege ich noch zusammen und ich weiß ja, was für ein Anliegen dir generell Cold Case sind, aber dieser hier ja besonders, da du ja auch in Kontakt stehst mit Natascha V., der Tochter des Opfers. Und an dieser Stelle, weil ich ja auch weiß, dass sie diese Folge auch hören wird, möchte ich auch schon mal im Vorfeld sagen, dass ich ein bisschen ehrfürchtig bin, dass wir über diesen Fall sprechen, eingedenk der Tatsache, dass die Tochter des Opfers zuhören wird. Ich hoffe, wir werden das vernünftig meistern, wie wir das hoffentlich immer tun, und werden auch ihren Ansprüchen an dem Podcast gerecht, und möchte auch im Vorfeld zum Ausdruck bringen, dass ich wirklich von ganzem Herzen wünsche, dass da noch irgendwie Bewegung in die Sache kommt und dass sie noch irgendwie sowas wie Aufklärung und Gerechtigkeit erfährt.
Ja, das kann ich auch so nur unterschreiben. Also ich bin da auch dankbar für, dass wir irgendwie auch so in unseren entlang unserer Möglichkeiten sozusagen dazu beitragen können, hoffentlich irgendwie hier in irgendeiner Form was Gutes zu bewirken. Und wie du schon gesagt hast, Mike, also das ist wirklich krass, was da gerade passiert. Und ich habe ja auch deinen Fall oder den Fall auch in deinem Podcast gehört und war einfach perplex danach. Ich konnte das kaum glauben. Das ist, ja, also mehr dazu später, ne? Aber es ist wirklich, man kann es nicht verstehen.
Absolut. Also ich habe heute noch mit Natascha kurz geschrieben. Sie hat mich da nochmal auf den alleraktuellsten Stand gebracht. Das heißt also, die Informationen, die ihr Lieben da draußen heute hier bekommt, das ist wirklich frischer, aktueller geht's
Cool.
tatsächlich nicht.
Das ist tatsächlich auch was ganz Neues für uns, so aus allererster Hand Informationen zu haben und so ja wirklich nah dran zu sein, ne? Und es fühlt sich im Vorfeld schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, gewichtiger an als so eine reguläre Folge. Das muss ich zugeben.
Definitiv. Das ist genauso, wie du sagst, ne? Einfach aus genau diesem Grund, dass es halt irgendwie, dass wir wissen, dass wir gerade gehört werden, dass es eben diese Kampagne gibt, dass das irgendwie alles aktuell ist und das macht das Ganze wirklich deutlich lebensnäher.
Es gibt momentan eine, darf ich da ganz kurz einhaken? Es gibt momentan eine Petition, die hat Natascha Pfau gestartet. Da werde ich hinterher noch ein bisschen was zu sagen. Kriegen wir das hin, dass wir
Ja, natürlich,
den
das wollte
Link
ich
in die
gerade
Shownotes packen?
sagen. Ja, also das ist ganz, ganz klar, dass diese Petition
Überragend, vielen
natürlich mit der
Dank.
Community geteilt wird, Shownotes und Instagram. Und also ich würde auch wirklich jeden von euch bitten, ich weiß, dass ihr die geilste Community der Welt seid und euch auch Zeit nehmt für solche Dinge. Trotzdem nochmal dezidiert, ich würde jeden von euch bitten, da mal einen Blick drauf zu werfen und dann zu entscheiden, ob man das unterschreiben möchte oder nicht. Das kann ich natürlich jetzt niemandem irgendwie aufzwingen, aber es ist in dem Fall wirklich für eine gute Sache. Und stellt euch bitte vor, ihr wärt in der Position dieser Frau, von der wir jetzt sprechen, die einfach so allein gelassen wird in dieser Suche nach dem Mörder an ihrer Mutter. Ich würde auch Himmel und Hölle umdrehen, um da irgendwie Antworten zu finden. Und ja, also es ist eine sehr, sehr gute Sache, für die wir da jetzt quasi Werbung machen. Und Mike, ohne Scheiß, ich bin super gespannt, was du zu erzählen hast. Lass uns deswegen auch gar nicht gewohnt abschweifen, sondern lass uns direkt reingehen, dass wir hier keine Zeit verschwenden. Mir brennt's unter den Nägeln.
Ich denke auch, und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wir legen hier direkt los mit Petitionen und allem. Und draußen weiß vielleicht noch gar keiner, worum es genau geht. Deswegen ist es wichtig, jetzt erstmal zu erfahren, was los ist.
An dieser Stelle, ich habe Polizei und Staatsanwaltschaft angefragt für ein Interview im Dezember 2023. Das mache ich grundsätzlich so. Mir ist es wichtig, dass ich die Informationen aus erster Hand habe, dass ich mit Primärquellen arbeite. Polizei und Staatsanwaltschaft haben mir mit einem Standardschreiben geantwortet. Da heißt es, ich zitiere: In diesem Fall wurde durch die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt. Im Jahr 2021 wurde dieser im Rahmen des Cold Case Managements digitalisiert und bewertet. Eine kriminaltechnische Spurenlage liegt vor, woraus sich bislang jedoch keine weiteren Ermittlungsansätze ergaben. Sollten sich diese in Zukunft ergeben, könnten sie ohne Verzögerung bearbeitet werden. Zitat Ende. Passt aus meiner Sicht nicht ganz zu dem, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber dazu vielleicht später.
Ja, aber klingt ja erstmal trotzdem so auf den ersten Blick natürlich professionell verpackt, aber schon so, als ob da eine gewisse Arbeitsbereitschaft oder auch ein gewisser Ansatz gegeben wäre und man einfach nur darauf wartet, ja, irgendwie einen Anpack zu finden, um loszulegen. Also
Ja, hätte ich
an
auch so
sich
verstanden.
erstmal positiv. Natürlich sehr professionell verklausuliert und sehr unpersönlich, aber das ist natürlich nicht zu, anders zu erwarten.
Ich habe damals gesagt, als ich den Fall zum allerersten Mal bei mir vorgestellt habe, ich könnte das nachvollziehen. Wir wissen ja, aktuelle Mordfälle gehen immer vor, damit sich aus diesen Mordfällen keine Cold Cases entwickeln, vollkommen klar. Und weil viele Polizeipräsidien nach wie vor eben keine Cold Case-Einheiten haben, muss die Polizei da eben nebenbei dran arbeiten, wenn gerade Zeit dafür ist und wenn gerade keine aktuellen Mordfälle auf dem Tisch liegen. Das muss man dazu dann auch sagen. Genau das ist aber mittlerweile das Problem und mittlerweile habe ich eben kein Verständnis mehr dafür, was die Staatsanwaltschaft Freiburg hier macht. Warum genau, das dürfte im Laufe der Episode wahrscheinlich jedem relativ klar werden. Eins muss ich ganz kurz noch klarstellen, bevor wir starten. Bei Cold Cases ist immer die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens. Das heißt also, die Polizei hat ohne die Zustimmung der Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft überhaupt gar nicht die Möglichkeit, neue Ermittlungen anzustoßen. Es steht und fällt
Das ist
also
ein sehr
alles mit
interessanter
der
Punkt, tatsächlich.
Staatsanwaltschaft.
Das wusste ich jetzt auch
Das
nicht.
war mir so
Wie ist das mit
tatsächlich
so
auch
einer,
nicht klar.
hast du Informationen darüber oder auch vielleicht du, Fabian, wie eine Staatsanwaltschaft so organisiert ist? Gibt es da verschiedene Anwälte, die letztendlich oder Staatsanwälte, die zuständig sein können? Ist es ein Team von Staatsanwälten? Sind das einzelne Personen? Wer entscheidet sowas?
Ja, das hängt natürlich auch von der Größe der Staatsanwaltschaft ab. Mike wird da sicherlich bessere Einblicke haben. Ich hätte jetzt sehr, wahrscheinlich sehr viel gefährliches Halbwissen, deswegen leite ich die Frage einfach mal weiter.
Ich bin da genauso bei gefährlichem Halbwissen. Da hat vielleicht der ein oder andere aus eurer Community eine Antwort drauf. Ich weiß, dass es einen Oberstaatsanwalt bei jeder Staatsanwaltschaft gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass der schlussendlich die Entscheidung trifft. Aber das ist nicht mehr als gefährliches Halbwissen. Von daher, wenn es jemand besser weiß, möge er mich belehren. Dann hätte ich an dieser Stelle auch was gelernt.
Also das heißt aber, um das zu rekapitulieren, weil ich kenne das so, oder das wird ja immer so verkauft, dass die Polizei diese Cold Case Units hat und die setzen sich in regelmäßigen Abständen hin und öffnen einfach nochmal alte Akten und gucken, ob sich neue Sachverhalte ergeben haben oder ob die Technik vielleicht mittlerweile aufgeholt hat und man alte Spuren bearbeiten kann, die vorher nicht zu bearbeiten waren. Aber dann müsste trotzdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen noch freigeben quasi.
Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Genau bei Cold Cases ist es meistens eben auch so, dass die Pressehoheit bei der Staatsanwaltschaft liegt und selbst wenn die Polizei sagt, ja, wir würden dir hier ein Interview geben, muss am Ende die Staatsanwaltschaft
Ah
nochmal
ja, okay.
zustimmen und das Ganze absegnen.
Ja, interessant.
Das vielleicht so zum Hintergrund. Genau. Starten wir aber vielleicht. Wir haben jetzt häufig genug gesagt, wir fangen an, wir fangen an und dann erzählt doch noch irgendwer irgendwie was. Wir sind im Januar 1990. Natascha Pfau ist damals 6 Jahre alt. Die ersten Januartage verbringt sie bei ihren Großeltern in Neuenburg-Zienken. Nataschas Eltern haben sich damals getrennt. Sie lebt bei ihrer Mama in Freiburg. Nach Weihnachten 1989 ist sie dann für ein paar Tage bei ihrem Vater und bei ihren Großeltern. Aus diesen paar Tagen sind dann letzten Endes allerdings ein paar mehr geworden, hat mir Natascha Pfau erzählt.
Ich sollte eigentlich schon längst wieder bei meiner Mama zurück sein. Meine Oma ließ mich aber nicht gehen, weil sie gesagt hat, so, sie hat jetzt noch diesen Arzttermin und den wird sie mit der Natascha machen, weil die sieht einfach nicht gut. Es ist wichtig, dass die eine Brille bekommt.
Was gewesen wäre, wenn Natascha schon vorher nach Freiburg zu ihrer Mama gebracht worden wäre, ist natürlich müßig zu diskutieren. Diese Frage hat sich Natascha schon tausendmal gestellt. Durch diesen Arzttermin ist Natascha Pfau in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1990 allerdings noch bei ihrer Oma und eben nicht in Freiburg. Der 11. Januar 1990, das ist ein Donnerstag, ein Tag, den zwei junge Frauen mit Sicherheit nie vergessen haben. Die beiden gehen morgens in Ebringen-Thalhausen eine Runde joggen. Ebringen-Thalhausen, das ist keine 10 Kilometer südwestlich von Freiburg. Die beiden machen sich also auf den Weg. Es ist draußen noch frisch, Temperaturen liegen vielleicht knapp über dem Gefrierpunkt. Gegen 8:40 Uhr entdecken sie dann am Rande eines Forstweges zwischen Ebringen-Thalhausen und der Straße von Ebringen nach Wittnau eine Frauenleiche. Es ist die 26-jährige Cornelia Pfau.
Die zwei Joggerinnen, die haben schon von Weitem gesehen, da stimmt was nicht, da liegt jemand und haben sich dann auch gar nicht wirklich nah rangetraut, was natürlich, glaube ich, auch gut so ist und sind dann auch damals gleich zurück und ins Dorf und haben die Polizei gerufen.
Ich finde, in dem Moment muss man wirklich sagen, zum Glück waren die zu zweit unterwegs, denn es ist, glaube ich, eine maximale Horrorvorstellung, plötzlich irgendwie eine Leiche zu sehen irgendwie. Ne? Und du meintest es eben gerade schon, Mike. Ich denke halt auch, dass es ein super traumatisches Erlebnis sein muss und dich irgendwie auch komplett dein Leben lang begleitet.
Ganz sicher, das ist mal klar, ja. Die Situation, in der die Frauen die Leiche finden, ist folgende. Darüber hat Natascha Pfau Jahre später mit einer der Joggerinnen persönlich gesprochen. Sie beschrieb die Situation damals so.
Von Weitem konnte man dann schon sehen, dass da so eine Popo zu erkennen ist. Hose war zur Hälfte nach unten und das Oberteil war zur Hälfte nach oben und so lag sie dann wahrscheinlich dann seitlich oder sogar auf dem Bauch. Das kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe zwar damals bei der Akteneinsicht die Bilder auch gesehen, aber das ist zum Beispiel wahrscheinlich sowas, was einfach aus dem Schutzmechanismus des Gehirns, glaube ich, wieder streicht, solche Bilder.
Das, ja, natürlich hat auch nochmal so eine Situation, sie hat es angesprochen, das Gehirn, das Unterbewusstsein schützt dann vor solchen Eindrücken. Schlimm genug wahrscheinlich, solche Bilder bei so einer Akteneinsicht zu sehen von der Mutter, die man ja selber auch nur wahrscheinlich als so eine verschwommene Erinnerung noch kennt. Mhm. Und dann, ja, dann so ein Fakt, eventuell da so, ja, halb ausgezogene Kleider bei einer Frau deuten ja leider immer auf ein bestimmtes Vergehen hin. Und wir haben da schon oft drüber gesprochen, ich glaube auch, dass mich das tatsächlich mehr mitnehmen machen würde, mich mir mehr zu schaffen machen würde, als einfach nur die Tatsache, dass da ein Mord geschehen ist. Ne? Dieses, ja, einfach dieser Umstand, was sie erleben musste und dass die Mutter eben so schutzlos ausgeliefert war da.
Die Polizei rückt an, sperrt den Fundort ab. Sie sucht im Wald nach Spuren, findet da allerdings nichts. Für die Kripo ist relativ schnell klar, dass der Fundort höchstwahrscheinlich eben nicht der Tatort ist. Heißt also für die Polizei, der Mörder muss irgendwo gestört worden sein oder er wollte das Opfer möglicherweise so schnell wie möglich loswerden. Die tote Cornelia Pfau wird in die Rechtsmedizin gebracht und da obduziert. Später wird das Ergebnis relativ eindeutig sein. Die 26-Jährige ist vergewaltigt und erwürgt worden. Bei der Obduktion wird eine männliche DNA sichergestellt. Von all dem bekommt Natascha Pfau erstmal nichts mit. Sie wird von ihrer Familie quasi abgeschirmt, als die Polizei abends klingelt. Dass sie ihre Mama nie wiedersehen wird, das erfährt sie erst am nächsten Morgen.
Ich kann mich nur noch dran erinnern, wie die Kripo da war. Also ich selber habe sie auch gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur als Kind so ein Gefühl gehabt, irgendwas ist komisch, ich konnte es gar nicht einordnen. Die Kripo war damals bei der Schwester von meinem Papa. Also man muss sich das so vorstellen, es war ein großer Bauernhof und alle wohnten drumherum. Und mein Papa hat noch einen Bruder, eine Schwester und die Schwester wohnte auch im selben Haus wie mein Papa. Und die Kripo hat sich dann versammelt. Ich musste bei meiner Oma bleiben. Und es war ein komisches Gefühl. Meine Oma ging dann weg und ich war dann auch schon im Bett. Und am nächsten Morgen kann ich mich dann dran erinnern, meine Oma hat mir meine Haare gekämmt und ich wusste, sie will mir was sagen, nur wie macht sie es? Und schlussendlich hat sie mir gesagt, die Mama hatte einen Unfall und die Mama kommt nicht mehr.
Ja, auch hier eine absolute Horrorvorstellung für alle Seiten, das Kind, dass da irgendwie so ein Gespür natürlich für die Situation hat. Kinder spüren instinktiv ja auch so Stresssituationen, Anspannungen von Erwachsenen. Die sind da viel feinfühliger, als man denen zuschreibt oft. Aber dann natürlich auch für die Familie diese quälende Frage, wie bringst du das diesem kleinen Kind einfach bei, was da passiert ist. Ne? Das ist, ich will da Gott sei Dank, also ich bin froh, dass ich da in niemandens Haut stecke quasi.
Ich muss auch wirklich sagen, bei mir geht jetzt irgendwie das allerschlimmste Kopfkino los, wie so die nächsten Tage, Monate oder Jahre ausgesehen haben müssen. Denn so ein Kind vermisst einfach seine Mama. So, ne? Und das Kind versteht das nicht. Und ich glaube, diese Gespräche, die stattgefunden haben müssen, das ist für mich irgendwie so jetzt gerade irgendwie das Allerschlimmste, mir das vorzustellen tatsächlich.
Eine Situation, die kann und will sich einfach auch keiner von uns vorstellen. Ne? Für Natascha ist es dann eben so, sie lebt von diesem Moment an bei ihrer Oma. Die bezeichnet sie heute als Engel auf Erden, finde ich eine ganz, ganz tolle Bezeichnung. Und ab diesem Moment ändert sich eben in Nataschas Leben quasi alles.
Komischerweise habe ich nie wirklich geheult, weil es vielleicht damals, als ich als Kind war, auch irgendwo ein Stück Befreiung war, weil für mich da eine behütete Kindheit losging, also so wie man sich's vorstellt. Und ich glaube, deswegen habe ich Oder bin ich damals nie wirklich in ein Loch gefallen als Kind? Meine Oma mich da wunderbar aufgefangen hat und mir alles das geben konnte, was ich gebraucht habe.
Eine sehr, sehr krasse Aussage, die, aber ich, es klingelt da auch bei mir. Ich habe ja, wie gesagt, deine Folge so mit halber kognitiver Kraft gehört und ich, genau das war ein Punkt, an den ich mich erinnern konnte, dass da im Leben der beiden Frauen, der Cornelia und der Natascha Frau, also des Kindes Natascha zu dem Zeitpunkt, dass die nicht in den allerbesten Verhältnissen gelebt haben zu diesem Zeitpunkt und, das ist natürlich rückblickend eine sehr, sehr krasse Aussage, dass dann für sie das behütete Leben erst anfing. Aber irgendwie war das jetzt gerade auch so ein sehr wärmender Moment, der mich in diesem ganzen, in dieser grausamen Geschichte dann doch für sie gefreut hat. Dass da irgendwie sie auch selber für sich so ein was Positives und Friedliches rausziehen konnte, im Nachhinein.
Genau das ist es. Also um zu verstehen, wie das gemeint ist, muss man einfach wissen, wie Natascha Pfau groß geworden ist und unter welchen Umständen sie letzten Endes nach der Trennung ihrer Eltern gelebt hat.
In der Zeit, als ich mit meiner Mutter zusammenlebte, kann ich mich an drei Umzüge selber noch erinnern, aber es waren tatsächlich mehr. Es waren dann immer ganz abrupte Entscheidungen. Es war dann nicht irgendwie was geplant. Ich war gefühlt dann irgendwo im Kindergarten und habe dann endlich mal Kontakt knüpfen können und schwuppdiwupps musste mir schon wieder woanders hinziehen. Und das war dann immer so über den Kopf hinweg eine Entscheidung. Also es hat sich für mich immer so angefühlt, wie wenn mir auch vor was weglaufen musste. Und ich weiß, dass mit meinem Papa die Beziehung, heute würde man sagen, es war so eine On-Off-Beziehung. Ich weiß, mein Papa ist auch immer wieder mal aufgetaucht, wo wir dann gewohnt haben und es ging dann auch mal gut, mal nicht so gut und im schlimmsten Fall war es dann so, dass meine Mama auch mein Papa bedroht hat und dass er jetzt gehen soll und dann konnte man davon ausgehen, es geht nicht lang, dann wohnen wir wieder woanders. Also wir sind irgendwie auch immer wieder weg von meinem Papa, obwohl es für mich vielleicht nicht unbedingt gut war, weil ich natürlich glücklich war, wenn ich meinen Papa auch um mich hatte.
Jetzt könnte man natürlich denken, der Ex-Freund, mit dem das Opfer ein gemeinsames Kind hat, ist nach dem Mord natürlich direkt überprüft worden, aber weit gefehlt, sagt Natascha Pfau.
Vorweg, ich beschuldige da meinen Vater keineswegs, aber ich weiß einfach auch von meinem Papa, weil er mir auch gesagt hat, von ihm wurde zum Beispiel auch keine DNA genommen. Und dann denke ich mir natürlich wieder, wenn jemand wie bei meinem Papa, der eigentlich als Ex-Freund genauso ein großes Motiv hatte, wie ich war denn mit alle andere Personen umgegangen? Und das ist mir zu wenig. Das ist mir einfach zu wenig und daher, finde ich, ist es schon ein Muss, jetzt hier mal tätig zu werden.
Ja, das erklärt dann auch, warum, wie du eingangs erwähnt hast, dieser Fall auch so schnell ausfallermittelt war, ne? Wenn eben so Sachen, die ja eigentlich so die Standardvorgehensweise wären, offensichtlich auch nicht stattgefunden haben. Also Überprüfung von einem Ex-Partner beispielsweise, das ist ja so das kleine Einmaleins in so einem
Und man
Tötungsfall.
darf ja hier nicht vergessen, aus dem vorletzten Statement ging ja auch hervor, dass das eigentlich so ein Leben auf der Flucht gewesen ist, ne? So fühlt sich das jedenfalls an. Oder sagen wir mal, so klingt die Kindheitserinnerung von Natascha. Und ich,
Ja,
total
auch
grauenhaft.
grauenhaft,
Ich
ne?
meine, was bedeutet das für so ein Kind, so mitten in der Sozialisation quasi dauerhaft rausgerissen zu werden, niemals
Ja.
irgendwo Fuß fassen zu können, keine festen Freundeskreise aufbauen
Ja.
zu können, keinen Hobbys wirklich ernsthaft nachgehen zu können, etc.
Und auch immer
Genau.
machtlos zu sein, immer komplett machtlos zu sein bei dieser Frage, geht es jetzt irgendwo anders hin, wohin geht es? Und dann natürlich als Kind in totaler emotionaler und wirtschaftlicher Abhängigkeit von den Eltern oder in dem Fall der Mutter stehend einfach gezwungen, diese Entscheidungen mitzutragen, auch wenn die vielleicht total aus dem Bauch heraus und auch nicht immer die
Genau,
besten waren,
genau.
ne?
Das
Bevor wir uns jetzt hier die Ermittlungen anschauen, sprechen wir vielleicht noch mal kurz über das Opfer, über Cornelia Pfau. Das mache ich normalerweise ganz gerne direkt am Anfang, einfach damit jeder ein Bild hat, über wen wir denn hier
Gerne.
letzten Endes eigentlich sprechen. Im Dezember 1990 ist Cornelia Pfau 26 Jahre alt. Sie ist alleinerziehend, das haben wir gerade schon gehört. Einen festen Job hat sie nicht. Sie hilft immer mal wieder aus, in Kneipen beispielsweise. Sie schlägt sich halt so durchs Leben. Sie habe viele Probleme gehabt und auch immer wieder versucht, die mit Alkohol zu betäuben, sagt Tochter Natascha Pfau. Sie spricht das tatsächlich ganz offen an, als sie im Oktober 2023 mit einem Video in die Öffentlichkeit geht, den YouTube-Kanal Wer ist der Mörder meiner Mutter? Den hatte ich gerade schon angesprochen eingangs. Mittlerweile ist ihr erstes Video mehr als 20.000 Mal abgespielt worden. Natascha sagt, ihre Mama habe zwei Gesichter gehabt.
Sie war ein offener Typ und hat auch schnell Kontakte geknüpft. Sie war ein sehr liebevoller Mensch. Leider gab es auch die Seite, der Alkohol eine große Rolle spielte. Und dann ist auch vieles mal aus dem Ruder gelaufen. Und dann war die liebevolle Seite auch hin und wieder eine aggressive.
Ja, gerade Kinder brauchen ja im Prinzip auch so ein hohes Maß an emotionaler Kongruenz und Stabilität, ne? Und das ist für ein Kind auch ganz, ganz schwer zu ertragen, diese Ambivalenz bei Eltern, auch gerade diese emotionale Ambivalenz, wo man dann manchmal nicht richtig weiß, woran man ist, gestern so, heute so, gerade auch in diesem Alter, wo sich auch so. Ja, da das Menschenbild und auch das Beziehungsbild irgendwie noch so formen, das ist schwer, ne? Also da hat Cornelia V. ihrer Tochter sicherlich auch ein schweres Päckchen mit auf
Ja,
den Weg
und ich
gegeben.
meine, letztendlich gibt es halt auch Menschen, die Eltern werden, wenn es einfach eigentlich selbst noch gar nicht so richtig passt. Und für mich klingt das nach so einer Story tatsächlich. Also ich glaube, sie war mit sich noch gar nicht im Reinen und noch gar nicht abgeschlossen mit allem und wurde dann Mutter. Ob jetzt gewollt oder ungewollt, wissen wir jetzt alles nicht hier, ne? Und das steht uns auch überhaupt nicht zu, jetzt irgendwie zu bewerten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sowas einfach dadurch auch entstehen kann, dass man halt vielleicht noch gar nicht so in diesem Familienmodus ist. 26 ist halt noch super jung.
Ich würde das tatsächlich nicht bewerten wollen. Ein guter Kumpel von mir ist mit 23 Vater geworden. Der ist super damit umgegangen. Die beiden haben sich irgendwann getrennt. Ja, aber die haben es hingekriegt, trotzdem eine super erzogene Tochter großzuziehen. Also das kann so und so laufen. Von daher, also ich würde das nicht beurteilen worden. Ich würde das nicht beurteilen wollen,
Ja, wir
so.
haben da ja schon auch oft drüber gesprochen, auch Daniel und ich. Wir sind ja eben auch nicht nur unsere Prägung, ne? Also wir sind ja auch immer noch ein bisschen das, was wir aus uns machen und aus den Karten machen, die das Schicksal uns gegeben hat. Und wenn du dann sagst, dass da ein toller Mensch aus Natascha V. geworden ist, trotz dieser Vorgeschichte, dann heißt das aber halt auch einfach ein Stück weit, dass sie auch in der Lage war, das Beste aus sich zu machen und zu reflektieren. Und das ist halt leider nicht jedem gegeben, der so, ja, in so schwierigen Verhältnissen groß wird. Also gut für sie auch hier
Vollkommen
wieder.
richtig. Also unterm Strich weiß man es nicht. Letztendlich ist diese Situation sehr zerrissen und sicherlich überhaupt nicht gut fürs Kind. Das ist mal klar. Und hört man ja auch eindeutig raus, wenn sie darüber berichtet, dass eben, oder sagen wir mal, wenn sie ihre Großmutter als Engel auf Erden bezeichnet und dann quasi die Kindheit erst so richtig losging.
Freundes- und Bekanntenkreis von Cornelia Pfau ist jedenfalls auch alles andere als kindgerecht, das darf man so sagen. Vielleicht weiß die 26-Jährige das auch. Mit ihren Freundinnen hat sie jedenfalls kaum drüber gesprochen, weder darüber noch über andere Probleme, sagt Natascha Pfau.
Ich glaube, dass sie schon gute Freunde darunter hatte, also auch Freundinnen, denen sie sich anvertrauen konnte. Aber ich glaube, es fiel ihr einfach nicht immer leicht, weil sie vielleicht irgendwo auch wusste, dass das alles so nicht richtig ist, wie sie das angeht. Und überwiegend hat sie einen männlichen Freundeskreis gepflegt. Und darunter, muss man einfach so sagen, darunter waren bestimmt auch viele Männer, die nur auf das eine aus sind. Und da sie halt gut ankam und sehr attraktiv war, haben das auch viele Männer ausgenutzt.
Ja, und also dieses Statement ist natürlich auch, wie gesagt, so ein bisschen Interpretation auch einer erwachsenen Frau, die sehr reflektiert mit dem Thema irgendwie auch nicht nur abgeschlossen hat, ein Stück weit zumindest mit der eigenen Erziehung und dem eigenen Großwerden, nichtsdestotrotz nochmal diesen Anreiz verspürt, auch hier eine Lösung irgendwie herbeizurufen sozusagen und eben durch diese Kampagne letztendlich das Ganze nochmal zum Leben zu erwecken. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, darin spiegelt sich eigentlich genau das wider, was wir jetzt hier skizziert haben, zumindest als möglichen Charakter von Cornelia.
Sind auf jeden Fall so die Umstände, unter denen die sechsjährige Natascha Pfau mit ihrer Mutter zusammenlebt, ne? An den letzten Umzug zu Cornelias damaligem Freund kann sich Natascha jedenfalls noch relativ genau erinnern.
Wir sind ja in einer für mich gefühlten Nacht- und Nebelaktion von Schliengen nach Freiburg-Haslach. Kann natürlich auch jetzt ein früher Abend gewesen sein. Für mich als Kind, es war dunkel, dann war es einfach sehr, sehr spät. Ich habe die Menschen, zu denen wir an erster Stelle unterkamen, nie davor jemals gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Es war für mich eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Und es war für mich als Kind auch keine schöne Situation, weil wir sind da wirklich, ich sag's einfach so, wie es ist, in eine Bruchbude gekommen. Ich weiß heute, einer der Beteiligten, wo dort wohnten, war ihr damaliger Freund. Es gab da noch einen Bruder, eine Schwester und eine Mutter. Also die erste Anlaufstelle war dort, das war Freiburg-Haslach. Und ich kann mich auch nur daran erinnern, wir sind da reingekommen und man kann sich echt so vorstellen, so der Wohnzimmertisch war irgendwie schon voll mit Zigarettenkippen und Bierflaschen. Und ja, ich bin dann nur ins Zimmer gekommen, es lag eine Matratze auf dem Boden und da durfte ich mich dann hinlegen und drauf schlafen. Also ich denke, das sagt schon vieles aus. Und ich weiß jetzt aus Recherchen ab dem Zeitpunkt von meinem Video, es gab noch einen Kumpel von dem damaligen Freund. Der Kumpel kommt aus einer Familie mit mehreren Brüdern, einer Schwester. Und dort sind wir dann oder konnten wir dann auch unterkommen, weil dieser Kumpel nicht immer zu Hause war, aus beruflichen Gründen damals. Und da der Freund bei der Familie lebte, war das natürlich ein tolles Angebot, wenn man da beim Kumpel mal in der Wohnung unterkommen kann. Und es war dann die zweite Stelle. Und das war dann allerdings, habe ich mich belehren lassen, weil ich kenne mich auch nicht so gut aus, das war allerdings dann wieder Freiburg-Weingarten.
Ja, hier macht sich Natascha Pfau auf jeden Fall auf Spurensuche, versucht herauszufinden, ob irgendwer was zu den Bekannten, zu den Freunden ihrer Mutter sagen kann. Konkret, wer hat Cornelia Pfau gekannt? Wer wusste vielleicht, dass sie diese Probleme hat? Kann irgendwer irgendwas zu dem Abend sagen, an dem die 26-Jährige dann letzten Endes vergewaltigt und ermordet worden ist? Die Polizei macht sich direkt nach dem Leichenfund jedenfalls an die Arbeit, gründet eine Mordkommission, die findet relativ schnell erste Zeugen, die Cornelia Pfau am 10. Januar 1990 abends in einer Kneipe in Freiburg-Haslach gesehen haben wollen.
Ich weiß, sie war in der Gaststätte. Mittlerweile weiß ich auch, das war die damalige Heidstube. In Freiburg sagte man eher umgangssprachlich Heidstüble dazu. Dort sagte auch der Wirt aus, also sie war definitiv dort mit ihrem damaligen Freund. Es gab dort wohl schon Auseinandersetzungen, kleine Streitereien. Und es gab da auch eine Situation, wo sie auch versuchte, ihn ein bisschen von sich abzulenken, weil sie bat ihm wohl noch einmal in der Gaststätte irgendwo einen Schlüssel zu holen, einen Wohnungsschlüssel, aber den fand man später bei meiner Mama. Also man könnte vielleicht einfach draus schließen, dass sie ihn abhängen wollte und dann vielleicht von ihm wegkomme. Weil es war dann definitiv so, sie ist aus der Gaststätte raus und er wollte wohl noch hinterher. Und die nächste Zeugeaussage, die es gibt, sie ist dann gesehen worden, wie sie in ein helles Fahrzeug steigt. Den Fahrer kannte sie vermutlich, weil man aussagte, sie begrüßte ihn mit Küsschen. Wie stark die Bekanntschaft war, sei jetzt dahingestellt. Aber es muss wohl nicht eine komplett fremde Person gewesen sein.
23 Uhr wird Cornelia Pfau hier an der Ecke Opfingerstraße-Rankackerweg gesehen. Cornelia Pfau ist zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Bei der Obduktion später werden mehr als 2 Promille bei ihr festgestellt. Sie hat mehrere Gegenstände bei sich: eine Reisetasche, eine Aktentasche, eine Umhängetasche, den kleinen blauen Kinderrucksack von Natascha und eine Plastiktüte der Firma Wertkauf. Diese Gegenstände werden später, ein paar Tage später tatsächlich, in einem Waldstück bei Freiburg-Mooswald gefunden. Portemonnaie, Bargeld und Ausweis fehlen bis heute. Nachdem Cornelia Pfau in das weiße Auto steigt, wird sie später noch einmal gesehen, und zwar auf dem Schönberg. Der Schönberg, das ist der Hausberg der Gemeinde Ebring. Von hier aus sind es nur ein paar hundert Meter bis zum späteren Leichenfundort. Darüber hat sich Natascha Pfau im Laufe der letzten Jahre natürlich auch viele Gedanken gemacht und auch etliche Theorien entwickelt.
Der Schönberg wiederum, der geht quasi wieder in die Richtung zum Fundort nach Ebringe. Also der wäre quasi gerade so mittig zwischen dem letzten Mal, wo man sie ins Auto einsteigen sah, und dem Fundort. Sie stieg ins Auto. Man nimmt an, der Fahrer war tatsächlich der Letzte, der sie sah. Also ich sage jetzt einfach mal direkt der Mörder. Der ließ sie ins Fahrzeug steigen. Man versprach ihr vielleicht was, vielleicht erhoffte man sich auch irgendwas. Dann fährt man auf den Schönberg. Das ist so ein beliebter Ort für verliebte Paare. Da hat man so ein paar Stündle für sich, aber auch für welche, die vielleicht mal da einen Joint rauchen wolle, vielleicht sogar auch härtere Droge. Da ist man sehr ungestört und trotzdem hat man da einen schönen Blick. Das ist so oben auf dem Berg. Und vielleicht hat man sich dort auch was erhofft. Man kann ja nicht genau sagen, wo es dann wirklich zur Tat kam. Vielleicht schon auf dem Schönberg, vielleicht aber auch wirklich erst an dem Waldweg, vielleicht auch komplett woanders. Aber nehmen wir an, sie waren auf dem Schönberg und das war dann nicht alles so, wie sich der Täter erhoffte. Dann kam es zum Streit, das eine zum anderen. Es ist vielleicht sogar eine aus dem Affekt eine Tat passiert vom Schönberg. Wenn man dort runterfährt, dieser Waldweg wäre schon das nächstgelegene, wo man so einfach aus dem Kopf her hinfahren würde, weil man da in den Wald kommt und weil man da eher weg ist von der Straße und eher ungestört ist. Also das wäre so eine Route, sage ich mal, was das erklären könnte, warum sie jetzt noch auf dem Schönbergsee wurde ist und warum eben in diese Richtung.
Wer dieser Mann ist, zu dem Cornelia Pfau da ins Auto steigt, warum sie möglicherweise vor ihrem Freund weggelaufen ist, wer überhaupt generell als Täter in Frage kommt, das alles ist bis heute eindeutig nicht klar. Von daher hat Natascha Pfau trotz eigener intensiver Recherchen etliche offene Fragen.
Unbedingt wissen muss ich natürlich, wer zu sowas fähig ist, ganz klar. Wird natürlich schwierig, vielleicht wird's auch nichts mehr, dann muss man das einfach irgendwann so akzeptiere, aber selbstverständlich möchte man das gerne wissen. Und abgesehen davon sind's solche Dinge wie, wer war in der Nacht auch in dieser Gaststätte, wer hat was beobachtet, wem hat sich meine Mutter damals anvertraut, vielleicht eine Information, mit der man damals gar nichts anfangen konnte. Vielleicht betrachtet man die heute aus einem ganz anderen Licht und vielleicht führt sie doch zu irgendwelche Hinweise. Wo hat sich denn meine Mutter so aufgehalten? Vor allem, wie sind wir zu diesen Kontakten gekommen nach Freiburg, was ich heute immer noch versuche rauszubekommen? Wie kam sie zu denen Kontakte nach Freiburg? Ich habe die Menschen vorher noch nie gesehen und wir haben in Schliengen gewohnt und das ist ja nicht gerade die nächste Ortschaft, sondern das sind 30 Kilometer und in einer Nacht- und Nebelaktion von dem einen Ort zum anderen. Es ist mir ein riesengroßes Rätsel immer noch.
Viele offene Fragen, Wenig Antworten und wenig Unterstützung, muss man tatsächlich auch sagen. Der Mord im Januar, Anfang, Mitte Januar 1990 passiert. Ende Januar, Anfang Februar sind die Ermittlungen schon beendet worden. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel Zeit. Und seit gut 35 Jahren passiert da letzten Endes eigentlich nichts. Natascha Pfau ist vor, ich habe gesagt, gut einem Jahr, Ende Oktober 2023, mit einem Video an die Öffentlichkeit gegangen und steht seitdem tatsächlich ja, für den Fall ein. Sie versucht irgendwie herauszukriegen, ob sie noch an Hinweise kommen kann, ob sie irgendwie noch was zu greifen findet, um den Mörder ihrer Mutter zu finden. Und weil sie damit eben allein steht, ist es mir einfach ja so ein Herzensding, da letzten Endes irgendwie meinen Teil zu beizutragen. Eure Meinung dazu, zu diesem Fall bisher?
Also ich kann vollkommen nachvollziehen, dass du da auch helfen möchtest. Wir kennen ja die Beweggründe, warum du mit Licht ins Dunkel angetreten bist und dass Cold Cases dein Steckenpferd sind. Ich finde es sehr unbefriedigend, dass das für Cornelia V, entschuldige, für Natascha V auch so ein Wettrennen gegen die Zeit ist. Das ist 35 Jahre her. Unter Umständen war der Täter auch älter als ihre Mutter. Das heißt, der könnte auch auf sein Lebensende zugehen, wenn er überhaupt noch lebt. Das heißt, das sind alles Sachen, die man bedenken muss. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum da offensichtlich dieses nächste Umfeld nicht stärker überprüft würde von der Polizei. Also der Partner, eventuell auch der Kumpel, wo man da immer wieder unterkommen könnte. Und vielleicht hätte sich aus diesem Bekanntenkreis raus auch ergeben, wer dieser Fahrer des weißen Autos war, den sie ja offenkundig kannte, und sie hatte ja offensichtlich keinen großen Bekanntenkreis in Freiburg. Das hat ihre Tochter ja auch angesprochen. Die weiß gar nicht, woher diese Menschen überhaupt alle kamen. Ja, also es ist natürlich super schwer, von außen Polizeiarbeit zu beurteilen, gerade wenn es so lange her ist, aber es klingt, als ob man da sehr an der Oberfläche nur gekratzt hätte.
Ja, es ist vor allem auch schwierig, das zu bewerten, wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft letzten Endes einfach nichts sagt und alles das, was wir wissen, letzten Endes auf die Aussage von Natascha zurückgeht, ne? Also mehr haben wir in diesem Fall tatsächlich nicht.
Sehr, sehr unbefriedigend, ja.
Daniel,
Ah
sag
ja, es ist
was.
schwierig, ne? Also ich kann erstmal verstehen, dass Natascha sich irgendwie an jeden Strohhalm klammert und versucht, ein Bild zu zeichnen, welches die wenigen Informationen, die sie hat, zusammenführen könnte, theoretisch. Sehr auffällig finde ich, also wir alle stocken, glaube ich, bei dieser Frage, warum wurde nicht so richtig im Bekanntenkreis ermittelt und was ist jetzt genau der Bekanntenkreis? Ich meine, das ist ja auch etwas, was Natascha nicht so richtig herausfinden konnte. Wer sind diese ganzen Personen? Woher kommen diese ganzen Kontakte? Wie kommt es zu diesen Ortschaften? 30 Kilometer hier, 30 Kilometer dort und so weiter. Und dann hat sie gerade zuletzt das erwähnt mit diesen Nacht- und Nebel-Aktionen. Und da fiel mir auf, dass ich irgendwie vorher schon bei dieser Erzählung sehr skeptisch wurde, da ich darüber gestolpert bin, was sie alles für ein Gepäck dabei hatte in dieser Nacht. Das ist doch auch nicht normal, in eine Kneipe zu gehen oder sich, keine Ahnung, ordentlich zu beschädeln, offensichtlich, mit irgendwie Kindertaschen dabei und so. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde das recht seltsam tatsächlich, dass sie so viele Taschen dabei hatte. Unter anderem eben auch Gepäck des Kindes, und eine Wertkauftüte. Also irgendwie alles zusammengeschmissen. So, das wirkt für mich wie so ein unüberlegter Aufbruch eigentlich. Ich will hier raus. Ich packe jetzt irgendwie alles ein und nehme meine Koffer und ziehe los. So Koffer als Metapher jetzt hier, ne? Und dann ist halt die Frage, wenn wir von Kontakten sprechen, wer waren jetzt diese eine Person, die sie mit einem Küsschen begrüßt hat im hellen Auto? Ja,
Ja, das meinte ich ja.
das ist,
Wer, wo?
ich
Das
habe
ist
so,
ja,
Entschuldigung,
das
ganz
ist.
kurz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Polizei vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht haben sie es einfach nicht hinbekommen, diesen Bekanntenkreis irgendwie näher zu definieren, um dort weiter zu ermitteln. Oder sie konnten ihn definieren und kamen nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt, sehr, also so oder so, glaube ich, war Cornelia Pfau sehr viel mit sich selbst beschäftigt.
Ich hatte auch den Eindruck, dass das eine sehr, sehr seltsame Kombination von Mitbringseln und von Gepäckstücken ist an diesem Abend, die sie da bei sich hatte. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Erklärungen, warum das so gewesen sein könnte, aber du hast schon recht, es wirkt ein bisschen wie so ein Aufbruch. Interessant, fand ich auch, dass ihre Tochter direkt schon auch angesprochen hat, dass der Bekanntenkreis primär aus Männern bestand, die vielleicht auch ja, zum Großteil sich mehr erhofft haben. Und dann, nachdem Mike von diesem Berg gesprochen hat, wo dann in der Nähe die Leiche auch gefunden wurde, habe ich schon bevor wir den O-Ton von Natascha V. hatten, diesen Vibe bekommen, dass da vielleicht seitens des Fahrers so ein romantisches Stell-Dich-Ein geplant war, was dann einfach nicht stattfand und dann einfach die Sache eskaliert ist. Also diese Figur des Fahrers, dieses Autos scheint mir doch sehr zentral
Ja,
zu
und ich
sein.
meine, sie ist mit dem ganzen Gepäck dort rein, hat sich betrunken. Also daher weiß ich nicht genau, ob das so eine geplante gemeinsame Abfahrt hätte werden sollen oder sowas. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es möglicherweise wirklich dann auf diesem Schönberg, heißt ja, ne? Schönberg eskaliert ist, weil, wie du schon sagtest, vielleicht das Wort nicht gehalten wurde, vielleicht hatte sie die Hoffnung, mit ihm durchzubrennen, ich habe keine Ahnung. Würde jetzt irgendwie schon Sinn ergeben. Weiß man, was in den Taschen drinne war?
Sind wir ganz kurz, bevor wir auf den Tascheninhalt eingehen, sind wir auch ehrlich, ne? Es wäre auch wieder hier ein sehr, sehr großer Zufall, wenn dieser unbekannte Mann sie zum Schönberg gebracht hätte. Sie wäre dann da, warum auch immer, ausgestiegen oder alleine wieder Richtung Heimat gegangen und wäre dann einem willkürlichen Täter in
Ja.
die Arme gelaufen. Das wäre schon auch ein sehr, sehr großer Zufall. Deswegen nochmal Bestärkung meiner Aussage von vor 5 Minuten, dieser Fahrer des weißen Autos scheint mir persönlich da eine zentrale Rolle zu spielen. Eventuell der damalige Partner, der vielleicht nicht damit einverstanden war, dass sie mit diesem Menschen da unterwegs war und dann vielleicht nachgekommen ist oder herausgefunden hat, wo sie war. Ja, jetzt genau, wäre dann wirklich interessant zu wissen, was war in dem Gepäck, aber das wird wohl nicht nachvollziehbar gewesen sein, ne?
So wirklich konkret sagen kann ich euch das nicht. Wie gesagt, also Portemonnaie, Ausweis und Bargeld sind dabei gewesen, definitiv, aber die sind nie wieder aufgetaucht. Das heißt, ja, wir bewegen uns hier tatsächlich im spekulativen Bereich, ne? Die Polizei ermittelt nicht, möglicherweise auch, weil die Staatsanwaltschaft den Daumen drauf hält. Auch da habe ich keine konkrete Aussage zu. Ich weiß nur, dass die Polizei nicht ermittelt und mir diese Standardantwort geliefert hat. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, dass da nochmal jemand draufschaut. Und dieser jemand ist ein gewisser Carsten Bettels. Wer Licht ins Dunkel kennt, wird Carsten Bettels kennen. Ist ehemaliger Ermittler, muss man sagen. Leitet an der Polizeiakademie Niedersachsen das Modul Cold Case und ja, bringt da letzten Endes seinen Auszubildenden, seinen Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern Methoden bei, wie man letzten Endes Cold Cases nochmal neu unter die Lupe nimmt. So, und im Rahmen dieses Moduls haben sich mehrere Universitäten, internationale Universitäten übrigens, unter anderem aus Australien, aus Großbritannien, aus Amerika zusammengetan. Und dieses Projekt, ja, versucht halt letzten Endes den Ermittlerinnen und Ermittlern möglicherweise nochmal neue Wege aufzuzeigen, was man da machen könnte, einfach um nochmal neu mit einem frischen Blick draufzuschauen. Und genau das ist die große Hoffnung gewesen von Natascha Pfau. Die hat sich an Carsten Bettels gewandt, hat ihn gebeten, da mal drüber zu schauen. Voraussetzung dafür ist, Carsten Bettels hatte diese Anfrage bejaht, würde er machen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er die Originalakten bekommt, damit eben seine Studierenden da nochmal in Ruhe drüber schauen können, dass die eben tatsächlich auch mit, ja, dem, was da ist,
Ja,
quasi arbeiten
auch
können.
wissen, was passiert ist, einfach genau,
Kurze
ne? Das
Frage, die
genau.
Studierenden, sind das Polizisten oder sind das Polizeianwärter, Das heißt also ganz kurz,
Polizeianwärter, also.
diese Akten kommen oder kämen in vertrauensvolle Hände. Das ist jetzt nicht einfach, das ist halt wichtig zu beachten,
Sollte
finde
man
ich, weil ich
meinen, ja.
weiß ja, worauf es hinausläuft. Ich finde das sehr wichtig, nochmal hier zu betonen, ne? Also es ist nicht irgendwer, der diese Akten bekommen würde.
Also ich
Ja.
finde dieses Format einmal super spannend. Das erste Mal, dass ich von sowas gehört habe, war vor ungefähr 20 Jahren, als ich auch das erste Mal von Hinterkaifeck gehört habe. Da gibt es nämlich so eine Doku, wo Polizeischüler an irgendeiner bayerischen Polizeischule die Akten zu Hinterkaifeck gewälzt haben und dann Hypothesen zu dem Fall entwickeln sollten. Und ich fand das einfach so spannend und zielführend, in der Ausbildung so an so Cold Cases arbeiten zu lassen. Aber ich entnehme dem Ton, den ihr beide anschlagt, dass das hier in diesem Fall nicht so sein wird.
Kommen wir gleich noch drauf. Also was ich definitiv sagen kann, ohne konkrete Fälle zu nennen, es gibt mehrere größere deutsche Kriminalfälle, an denen die Polizeiakademie Niedersachsen mit diesem Cold Case Analyseprojekt gearbeitet hat, wo sie den Ermittlerinnen und Ermittlern neue Ansätze geliefert haben. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Die Staatsanwaltschaft in Freiburg ist jedenfalls hingegangen und hat den Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg um ein Statement gebeten, ob es denn letzten Endes möglich ist, diese Akten freizugeben. Und die Antwort, und das ist das, worauf du gerade hinaus wolltest, ist nein gewesen. Aus Datenschutzgründen sind diese Akten nicht freigegeben worden und dementsprechend ist da jetzt momentan der Deckel drauf? Keine Möglichkeit für Carsten Bettels und seine Polizeianwärterinnen und Anwärter, sich diesen Fall nochmal neu anzuschauen, obwohl es ganz offensichtlich ja bitter nötig
Ja, und
wäre.
obwohl es der Wunsch der Tochter des Opfers ist, also wem gegenüber schützt man denn hier die Daten? Also wer sollte denn Zugang zu diesen Daten haben oder darüber verfügen können, wenn nicht die Tochter des Opfers?
Und
Also
obwohl es bereits Fälle gibt, wo eben ähnliches Vorgehen stattgefunden hat, bedeutet also, es kann kein generell oder allgemeingültiges Ausschlusskriterium sein, dass man irgendwie den Datenschutz vorschiebt. Das ist doch irgendwie das Widersprüchliche daran. Wenn man jetzt sagen würde, gleiches Recht für alle, okay, könnte ich jetzt irgendwie nachvollziehen. Nicht wirklich, aber okay, es wäre zumindest verständlich. Es wäre stringent. Und das ist es ja hier nicht. Und das finde ich so unverständlich. Darüber hinaus, wenn wir über Datenschutz sprechen, dann werden ja möglicherweise Personendaten von diesem Bekanntenkreis irgendwie thematisiert werden. Vielleicht ist so dieser Punkt dahinter, könnte ich mir vielleicht vorstellen.
ja, aber die werden ja nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Also diese Daten werden ja nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Die werden, wie gesagt, vertraulich Polizeischülern zugänglich gemacht. Die werden ja auch sowas wie eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben
Ja,
oder so,
klar.
ne? Also
Das haben sie wahrscheinlich vor Dienstantritt, also direkt mit Unterzeichnung des
ja, genau.
Azubi-Vertrages.
Das ist aus meiner Sicht wirklich nicht. Ja, mir fehlen da die Worte tatsächlich.
Genauso ging es mir auch. Mir liegt dieses Schreiben, dieses Absageschreiben vor. Ich darf daraus kurz zitieren. Darin heißt es, wir können auf der Grundlage der uns vorgelegten Unterlagen nicht erkennen, dass die Übermittlung der vollständigen Ermittlungsakte des nicht aufgeklärten Mordfalls Pfau an die Polizeiakademie Niedersachsen zur Nutzung im Rahmen des Projekts ICAP zulässig wäre. So, dieses ICAP, das ist das internationale Cold Case Analyse Projekt. ICAP werde ich im Laufe der nächsten Minuten wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger benutzen, das Wort. Außerdem teilt der Landesdatenschutzbeauftragte mit, er gehe bei der Ermittlungsakte letzten Endes davon aus, dass es dort, Zitat, zahlreiche personenbezogene Daten gibt, eben beispielsweise die persönlichen Daten von Zeugen oder von an den Ermittlungen beteiligten Personen. Ja, ich schließe aus dieser Formulierung, er geht davon aus, dass er sich das Ganze noch nicht mal angeschaut hat. Und auch das finde ich tatsächlich ganz, ganz Finster. Der Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg stuft das internationale Cold Case-Analyse-Projekt als ein nicht wissenschaftliches ein. Finde ich auch eine ganz üble Einschätzung. Ganz offensichtlich ist es so, dass hier die Definition von wissenschaftlich irgendwie, ja, nicht meine Definition von wissenschaftlich ist. Ich weiß nicht, wie
Ja.
es euch da draußen geht. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich rede mich da in
Da
Rage.
ist eine Polizeischule beteiligt und renommierte Universitäten. Ich will da auch einfach nur meinen Kopf gegen die Wand schlagen, wenn ich solche Argumente lese oder höre, vorgelesen bekomme von dir und hätte dann doch einfach auch gern mal eine Definition von wissenschaftlicher Arbeit von diesem Herrn, der uns natürlich keine Rechenschaft schuldig ist, ist mir klar, aber ich kann seine doch sehr arrogante oder ja, anders, seine doch sehr einseitige Einschätzung der Situation einfach nicht nachvollziehen.
Was mich an dieser Geschichte halt so maßlos ärgert, ist einfach die Tatsache, dass der Datenschutz hier meiner Meinung nach vorgeschoben wird, ne? Also, ich meine, wer wird da bitte geschützt? Ja, es geht um die Daten von möglicherweise Zeugen, aber ganz im Ernst, wer nichts verbrochen hat, der hat dann am Ende des Tages auch irgendwie einfach nichts auszustehen, ne? Diese Begründung Datenschutz ist für mich kein Datenschutz, sondern das ist Täterschutz. Finde ich ganz, ganz schwierig. Wie seht ihr es?
Ja, das ist ja das, was ich eben auch meinte, was so meine Initiative Impuls war. Wer wird da geschützt und vor wem überhaupt? Und wenn ich diese beiden Seiten sehe, dass da eventuell irgendwelche Zeugendaten geschützt werden, aber vor eben Menschen, wo es in guten Händen ist, dann sehe ich diese Komponente eben nicht. Das wird nicht an die Presse gegeben, es wird nicht öffentlich gemacht, sondern es wird in einem kleinen, vertraulichen Kreis behandelt mit eben der Hoffnung, da noch einen neuen Ansatz zu finden. Und alleine das, finde ich, rechtfertigt eben dieses Übergehen des Datenschutzes von irgendwelchen Zeugendaten.
Geht halt hier nicht um irgendwie ein geklautes Kaugummi oder Ladendiebstahl, sondern es geht halt einfach um Mord.
So sieht's
Punkt.
aus. Also ich bin da eigentlich sehr nah an dem, was Fabian sagt und aber auch an dem, was ich eben noch meinte, dass ich finde, das irgendwie nicht nachvollziehbar zu sagen, dass es halt verschiedene Fälle gab, bei denen sozusagen diese jungen Ermittler dann irgendwie auch mit ihren frischen Ideen das Ganze irgendwie auch, sagen wir mal, neu durchdenken konnten. Warum darf man das jetzt hier nicht? Und wenn man dann diesen Datenschutzriegel quasi davor schiebt, dann ist das irgendwie ein ungleiches Maß und das ergibt für mich nur ganz wenig Sinn. Ich würde nicht zwangsläufig von einem Täterschutz sprechen, weil das ja zwangsläufig auch so ein bisschen suggeriert, dass es ein Motiv gibt, einen Täter zu schützen. Soweit würde ich mich jetzt vielleicht gar nicht aus dem Fenster lehnen wollen, wobei ich natürlich die Emotionen mit dir teile. Ich glaube viel eher, dass es nicht ganz durchdacht ist. Und deswegen auch meine Frage so vorhin so ganz zu Beginn, was heißt denn das jetzt überhaupt, dass die Staatsanwaltschaft das nicht möchte? Und jetzt fragen sie halt den Landesbeauftragten für Datenschutz, so also nach dem Motto, wir fragen jetzt mal irgendwie den obersten Häuptling, der hier was zu sagen hat. Und wenn der Nein sagt, dann haben wir eine Rückendeckung. Können wir das jetzt so sozusagen einfach durchdrücken und fertig. Und das finde ich irgendwie seltsam. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht nochmal verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze auszulegen, dass es vielleicht auch andere Datenschutzbeauftragte gibt. Also ich kann mir so schwer vorstellen, dass es jetzt das Ende vom Lied sein muss.
Ich sehe das schon auch so drastisch wie Mike. Also ich finde schon, dass das Täterschutz ist. Täterschutz muss ja nicht unbedingt aus einer Motivation heraus geschehen. Das ist so ein fahrlässiger Täterschutz, ne? Also man hat sich mit der Materie nicht auseinandergesetzt, möchte man scheinbar auch nicht. Und man schiebt dann da diesen Datenschutzriegel davor, weil der eben sehr endgültig ist und weil das eben auch ein nachvollziehbares Argument ist. Aber damit schützt man eben im Zweifelsfall den Täter. Und da gibt es auch, glaube ich, keine übergeordnete Instanz mehr. Wenn das der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg ist, wer soll dann über ihm kommen? Vielleicht irgendeine Bundesstelle, aber das wird ja nicht, die wird ja nicht
Naja, das kann
konsultiert
man ja
werden. Also
bestimmt auch
das ist.
irgendwie vor Gericht irgendwie nochmal weiter durchkämpfen, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht zwangsläufig, ob das jetzt als, ob der Datenschutzbeauftragte jetzt wirklich zwangsläufig vor dem Gesetz das letzte Wort haben muss. Fakt ist natürlich, Polizeisache ist irgendwie Landesangelegenheit. Also insofern ist so dieser Schritt natürlich auch konsequent, Ich gebe dir aber recht, also im Endeffekt schützt es natürlich den Täter. Aber ich glaube nicht, dass der Täterschutz jetzt das so der erste Impuls sein kann.
Nein, nein, so habe ich Mike auch gar nicht verstanden. Ich glaube, Mike hat das tatsächlich auch so intendiert, wie ich es dann verpackt habe, dass das natürlich nicht jetzt irgendwie die Polizei möchte oder die Staatsanwaltschaft da bewusst
Nein,
irgendeiner, also
natürlich
das ist
nicht,
ganz klar.
natürlich nicht. Nein, um Gottes Willen. Es geht letzten Endes einfach darum, es geht letzten Endes einfach darum, dass hier nicht weiter ermittelt wird und dass dadurch das nicht weiter ermittelt wird, vor einem Hintergrund wie Datenschutz dann einfach am Ende des Tages halt der Täter geschützt wird. Das ist natürlich überspitzt dargestellt. Das ist mir vollkommen klar, aber ich überspitze das bewusst so, einfach weil in letzter Konsequenz dadurch der Täter geschützt wird. Ich habe mit Kursleiter Carsten Bettels drüber gesprochen, über diese Absage. Der hat wenig Verständnis dafür. Der sagt ganz konkret, Cornelia Pfau ist leider im falschen Bundesland bzw. im falschen Land umgebracht worden. Wäre sie ein paar Kilometer weiter umgebracht worden, in Frankreich zum Beispiel, da hätte es ein Projekt gegeben, das sich eben um die Belange von Hinterbliebenen kümmert. In Frankreich, da gibt es eben spezielle Organisationen, die bestehen aus Experten, Polizei ist dabei, Justiz ist dabei, Opferhilfe ist dabei, Wissenschaft, Universitäten und, und. Und diese Experten setzen sich kostenlos dafür ein, dass eben Vermisstenfälle und Cold Cases nochmal neu bewertet werden. Sowas gibt es hier bei uns in Deutschland nicht. Anderes Beispiel: Carsten Bettels hat mir am vergangenen Wochenende noch ganz stolz ein Bild von sich und seiner Truppe geschickt. Die sind angetreten bei der niederländischen Polizei. Da hat es einen Wettbewerb gegeben und diese Gruppe, dieses Expertenteam des internationalen Cold Case Analyse Projekts hat da den ersten Platz gemacht. Also auch da wieder anderes Land, da wird das, was die machen, total gefeiert. Und in Baden-Württemberg geht der Datenschutzbeauftragte des Landes hin und sagt, sorry, ist nicht, verstößt gegen den Datenschutz, können wir nichts
Heißt das
machen.
denn,
Also
Entschuldigung, dass ich da ganz kurz einhake, Mike, heißt das denn, dass die anderen Fälle, die dieser Kurs bearbeitet hat in den letzten Jahren, dass das immer Fälle aus anderen Bundesländern waren?
ja,
Aha, okay.
ja. Und in anderen Bundesländern wird das ganz offensichtlich anders gehandhabt. Niedersachsen zum Beispiel ist da relativ weit vorne mit dabei. Da ist es so, dass man sagt, naja, also das ist quasi hier unser letztes Mittel. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir die Täter noch kriegen, dass wir irgendwas ziehen, alles das, was wir noch können, also auch da möglicherweise das Greifen nach dem letzten Strohhalm. Aber wenn man das irgendwie machen kann, dann machen wir das halt, einfach weil wir es den Opfern, weil wir es den Angehörigen der Opfer einfach auch schuldig sind, ne? Und hier dann hinzugehen und das Ganze, es gibt ja das Angebot. Es gibt ja das Angebot, dass man da nochmal drüber schaut, weil ganz offensichtlich die Polizei in Freiburg auch nicht die Kapazitäten dafür hat, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Das hat mir Natascha Pfau heute, wie gesagt, nochmal bestätigt. Es gibt 12 neue Hinweise, die seit einem Jahr eingegangen sind. Ich schaue da gerade mal eben einmal rein. 12 neue Ermittlungsspuren, darunter auch Anmerkungen, die Natascha Pfau gemacht hat, als sie im Januar 2024 Akteneinsicht hatte. Sie sagt, sie weiß nicht genau, wie das mit den Spuren aussieht, aber es gibt mehrere Hinweise, die eben an die Kripo direkt weitergeleitet worden sind. Und sie hat dann dementsprechend nochmal nachgefragt und die Antwort bekommen, ich zitiere, es sei im Moment keine Zeit und kein Personal da, um den Hinweisen nachzugehen. Zitat Ende. Und das ist dann eben schwierig, finde
Und das
ich.
ist doch eine absolute Bankrotterklärung. Und
Danke.
da muss man das doch genauso sehen, wie du das gerade im Fall Niedersachsen gesagt hast, als letzten Strohhalm und vor allem als Angebot von einer seriösen Seite Nachforschung zu betreiben, ohne den Polizeiapparat personell zu belasten. Also das entlastet die Polizei, ja. Das verschafft Polizisten von morgen wertvolle
Oh
Einblicke
ja.
in so Ermittlungsarbeit im Laufe ihrer Schulung. Das birgt eben noch die Chance auf dieses letzte Strohhalmding, dass da noch was geht. Das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Wie kann man sich da hinstellen? Das ist eine mir nicht erklärliche, engstirnige Arroganz, dann da zu sagen, nee, machen wir nicht. Also, sorry.
Ja, und was
dem ist aus meiner Sicht nichts was hinzuzufügen.
Für mich auch noch ein Punkt ist, ich gebe mich einfach nicht damit zufrieden, dass dieser Datenschutzbeauftragte das letzte Wort haben kann. Denn häufig ist es ja so, und ich bin kein Jurist, aber dass das Grundgesetz als Verfassung ja so das oberste Gebot darstellt, ne? Und dass letztendlich besonders Artikel 1 zu schützen ist und dass das ganz wichtig ist. Und manchmal gibt es verschiedene Gesetze im Grundgesetz, die so ein bisschen in verschiedenen Situationen kollidieren. Das ist nicht immer eindeutig. Und dann gibt es Situationen, in denen ein Gesetz wichtiger als das andere ist. So. Beispielsweise freie Meinungsäußerung und Schutz der Menschenwürde. Ne? Man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, hey, keine Ahnung, alles ist erlaubt zu erzählen. Mir ist es egal, wenn ich andere damit verletze. Geht nicht, weil die Menschenwürde hier wichtiger ist. Ist ja irgendwie logisch. So, und vor diesem Hintergrund frage ich mich, ob man nicht mit so einer Entscheidung vors Landesverfassungsgericht treten kann, theoretisch, um zu sagen, hey, es gibt hier etwas Wichtigeres. Und der Weg dorthin ist im höchsten Maße korrekt und dient zusätzlich der polizeilichen Ausbildung. Wisst ihr, wie ich meine?
Bin ich komplett bei dir. Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf die Petition Ich würde an der Stelle gerne nochmal kurz auf die Petition eingehen, die ich da am Anfang angesprochen hatte. Genau diese Petition ist quasi das Ergebnis dessen, was wir momentan hier vorfinden, dass Landesdatenschützer sagen, nee, ist nicht. Und Natascha Pfau einfach sagt, naja, also bietet mir halt irgendwas anderes an, aber sagt nicht einfach nur, nee, ist nicht und dann passiert gar nichts. Und sie versucht dann halt jetzt eben mit dieser Petition ja drauf aufmerksam zu machen. Die ersten 1000 Unterschriften haben wir zusammen. Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn da nach dieser Episode hier noch ein paar dazukommen. Das vielleicht einfach so zu der Motivation, warum ich heute hier bin, warum ich diesen Fall hier heute nochmal vorstelle. Und ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ich da sein durfte, dass ich den Fall vorstellen durfte und meinen Standpunkt.
Ja, selbstverständlich. Also,
ja, wir danken dir für diesen wunderbar präsentierten Fall. Und es ist auch in unserem Sinne, jetzt dann da irgendwie zum Ende zu kommen. Ich finde, der Fall hat aufgrund dieser besonderen, Umstände, dass eben es um doch so eine ernste Thematik geht und dass eben die Tochter des Opfers uns auch zuhören wird, hat dieser Fall verdient, für sich allein zu stehen in der Folge, ohne die üblichen Ausschweifungen, ohne irgendwelches Gerede vorher, nachher. Also knackig den Fall erzählen und auf die Sache hinweisen, die eben wichtig ist. Und das ist eben diese Petition, die ich definitiv unterschreiben werde.
Ja, so sieht's aus. Also Mike, wir haben dir zu danken und wir haben auch Natascha Pfau zu danken, dass wir den Fall im Prinzip hier auch besprechen durften, denn ich finde, es ist so ein kleiner Ritterschlag und es ist durchaus ehrenvoll, dass wir irgendwie ein Stück weit dazu beitragen können. Und ich kann auch nur dazu ermutigen, irgendwie an dieser Petition teilzunehmen. Ich meine, jeder soll das für sich selbst entscheiden, um Gottes Willen. Wir wollen hier niemanden irgendwie mit irgendwas überzeugen. Jeder kann das frei entscheiden. Ich kann nur sagen, wer mit dem Gedanken spielt, es ist super schnell gemacht. Das tut überhaupt nicht weh und ist ruckzuck geschehen.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort auf jeden Fall. Ich würde euch zumindest bitten, da mal reinzugucken und diese Informationen auf euch wirken zu lassen. Ich glaube, man sollte wirklich tun, was man kann, um dieser Frau eventuell die Chance zu eröffnen, doch noch diesen Weg über diese Cold Case Einheit zu gehen. Egal, was der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg dazu zu sagen hat, dessen Meinung juckt uns jetzt erstmal gar nicht. Mike, danke für die Präsentation, danke natürlich auch für die O-Töne und ich bin auf jeden Fall geschockt, wie so Behördenwillkür manchmal in eine ganz falsche Richtung gehen kann. Also dieser Datenschutzgedanke, so schön und gut er ist, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, als es um so willkürliche Abhöraktionen ging aufgrund von sehr, sehr oberflächlichen Verdächtigungen. Und ich bin froh, dass wir nicht in einem Land leben, wo so leichtfertig mit unseren Daten umgegangen
Ja,
wird.
safe.
Aber ja,
Absolut.
das hier ist auf jeden Fall ein Beispiel von übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, und auch, aber auch, wo man nochmal sagen muss, okay, übers Ziel hinausgeschossen ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es ja doch einfach seltsam, dass es die Länder unterschiedlich handhaben. Das heißt also, diese allgemeine Datenschutzregelung, die allgemeingültig sein müsste für die gesamten Bundesländer, gibt es nicht. Es ist offensichtlich Auslegungssache. Und wo man sich dafür entscheiden kann,
Naja.
kann man sich offensichtlich auch dagegen entscheiden.
Na gut, föderalistisches System, alles ist Ländersache. Eine Schule, Bildung ist Ländersache, Daten, also letzten Endes sind doch die meisten Dinge Ländersache.
Ja, deswegen sage ich ja, es ist Auslegungssache und deswegen scheint es mir doch im höchsten Maße subjektiv zu sein.
Voll. Wo Menschen arbeiten, werden auch immer Fehler gemacht werden, beziehungsweise schlechte Entscheidungen getroffen werden. Das ist ganz logisch, ne?
Warten wir mal ab. Vielleicht bringt die Petition ja was. Wir können es nur hoffen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und danke im Voraus schon mal, dass ihr euch die Zeit nehmt, da mal reinzugucken.
Genau. Mike, vielen Dank, dass du da warst. Du warst mal wieder ein brillanter Gast und ich freue mich persönlich schon aufs nächste Mal.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Ciao.